nur Golf auf meinsportradio.de.
Das QBE Shootout, erste Station heute bei uns hier bei nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Und wir gucken zunächst auf dieses Turnier in Naples, wo es am Wochenende durchaus frostige Temperaturen gab. Für Florida-Verhältnisse nicht unbedingt ja so gewöhnlich, aber der Sieger am Ende auch nicht gewöhnlich, denn der alte Mann hat wieder zugeschlagen. Steve Stricker hat die 50 mittlerweile auch schon erreicht und hat im Team mit Sean O'Hare gespielt. Bei diesem Team-Event hat sich mit minus 26 an der Spitze behauptet vor der Partie oder der Paarung Laurie McDowell, zwei Schläge zurück, die landeten auf Platz 2 und den dritten Platz holten Perez und Harman nochmal zwei Schläge zurück. Dieses QBE Shootout, ja, ist ja ein besonderes Format im Kalender der PGA Tour, auch kein richtig offizielles Turnier, aber schon eins, was natürlich ein bisschen Preisgeld bringt, was ein bisschen ja Prestige bringt und was vor allen Dingen den Spielern, glaube ich, auch ziemlich viel Spaß macht.
Ja, hat natürlich auch damit zu tun, dass es zu einer Zeit im Jahr stattfindet, wo wir auf einer absteigenden Kurve sind, auf einer absteigenden Aufregungskurve. Also die Spieler sind alle letztendlich so, schlittern auf die Winterpause zu. Und es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt im Spielplan. Und insofern ist das so eine Zeit, wo sich ja sowieso manche komplett rausziehen und schon die Vorbereitungen machen und schon ins Training gehen. Manche spielen eben noch Vereinzelturniere. Und in dem Fall ist eben so, dass diese Shootout eine sehr familiäre Angelegenheit ist, die ja, ich meine, muss man allein mal gucken, wie viele Flights da unterwegs sind. Das sind nur 12 Flights, also sprich 24 Spieler. Das ist ja wirklich ein ganz kleinem Rahmen. Und das ist dann wirklich einfach zum Spaß. Du hast keinen Druck. Du musst nicht um FedEx Cup Punkte spielen. Du musst nicht um Weltranglisten Punkte spielen. Und das hat ja dann letztendlich auch zur Folge oder ist letztendlich auch der Grund dafür, dass dann eben mit Lexi Thompson auch eine Dame mitspielen darf. Sie ist nicht die erste. Lexi Thompson ist die zweite Dame, die da in dem erlesenen Kreis der Herren auftauchen darf. Das hat vor ihr auch schon Annika Sörensdamen gemacht. Das so ein Turnier, was also eben nicht in diese normalen Wertungskriterien fällt, bietet dann eben auch Platz für solche, wie soll ich sagen, Experimente oder einfach für so eine eher ungewöhnliche Paarung dann.
Aber da kommen wir gleich nochmal drauf, was denn Lexi Thompson dort gemacht hat, übrigens an einem Ort, an den sie sich noch gut erinnern kann. Nicht ganz so tolle Erinnerungen hat sie, aber auch da kommen wir gleich nochmal zu. Wir gucken erst nochmal auf das Format, was überhaupt dort gespielt wurde. 3 Tage ging es zur Sache. Am ersten Tag im Scrambling-Format, am Tag 2 im Greensome und am dritten Tag dann im Better-Ball-Modus. Und bei diesen Modi ist es dann natürlich wichtig, dass sich beide Spieler möglichst gut ergänzen und das Team O'Hare und Stricker, das hat sich gut ergänzt, wie auch Sean O'Hare bei den Kollegen der PGA Tour im Interview gesagt hat.
Well, I think Steve with his putter and his short game, it kind of just allows me to go out and play golf and not have to worry about, you know, playing too aggressively. Really freed me up this week. He made so many great putts and just kind of kept us in it. And I felt like I played a lot better because of that. And, you know, 17, Steve, we were walking up to 17 tee and he said a 3 would go a long way right now. And I said, yeah, it probably will. So, that's what we were thinking and we were fortunate enough to do that.
Also dieses Zitat zeigt ja schon, die beiden haben gut zusammengearbeitet, sich ergänzt. Also das kurze Spiel von Steve Stricker hat dann letztlich von Sean O'Hares Abschlägen profitiert und umgekehrt. Und die Tipps von Stricker, gerade nimm an der 17 mal das Dreierholz, das hat ja auch gepasst.
Ja, und ist halt, also die Wechselwirkungen in so einer Zweierpaarung, wenn sie denn funktioniert, und das hat sie in dem Fall natürlich, sind dann nicht zu unterschätzen. Zum einen hast du, ich würde es fast sagen, so eine gewisse psychologische Stütze auch. Also wenn Stricker an der 17 sagt, Mai, warum kein Dreierholz, ist das natürlich für O'Hare dann irgendwo auch, wird ihm so eine gewisse Last von den Schultern genommen, weil er sagt, ja gut, der Steve hat's gesagt, dann mache ich das jetzt. Und das ist dann, also er selbst hätte das vielleicht, wenn er für sich allein gespielt hätte, hätte er vielleicht eine Sicherheitsvariante gewählt. Aber Stricker vermittelt ihm damit auch, Mensch, komm, klopp auf das Dreierholz drauf. Wo auch immer das landet, ich krieg das dann schon aufs Grün. Und insofern darf man diese psychologische Wechselwirkung nicht unterschätzen. Und natürlich kannst du das dann schon so hindeichseln, in Anführungszeichen, auch ein bisschen je nach Format, was gespielt wird, dass halt, wenn einer einen furchtbar langen Abschlag hat und der andere eben das bessere kurze Spiel, wie es in dieser Paarung jetzt war, dass das dann schon auch so von der Löcherabfolge so ist, dass das dann auch wunderbar zur Geltung kommt. Und insofern ist es, bringt es gar nicht so unbedingt was, wenn du da zwei Leute zusammennimmst, die ganz ähnlich spielen. Das kann klappen, es kann immer alles klappen im Golf. Aber ganz oft ist es so, dass du mit zwei vermeintlich ein bisschen unterschiedlichen Typen dann eventuell eine bessere Paarung zusammenkriegst, wenn du wirklich ganz genau drauf schaust, was können die sich gegenseitig geben, wo können sie ihre Schwächen sozusagen kompensieren oder ihre Stärken am besten kombinieren.
Das ist ja auch das, was bei der Teamzusammenstellung beim Ryder Cup dann immer so, ja, eine gewisse Rolle, eine sehr große Rolle sogar spielt, was der Teamcaptain dann entscheiden muss, welche Paarungen passen denn am besten und welche können sich dann am besten so ergänzen, dass am Ende das möglichst beste Ergebnis rauskommt. Und die beiden Jungs, also Jungs bei Steve Stricker, kann man das schon, dieser etwas ältere Herr und Sean O'Hare, der auch nicht mehr so der ganz Jüngste ist, die haben sich gut ergänzt und die beiden haben ja auch ja gewisse Meriten schon bei diesem Turnier beim QBE's Shootout geholt. 2009, da hat Steve Stricker das Ganze schon mal gewonnen mit Jerry Kelly zusammen und O'Hare, der war 2012 erfolgreich zusammen mit Kenny Perry. Also die wissen, wie es bei solchen Team-Events zur Sache geht. Und ganz nett, die Geschichte ist ja auch, dass beide von ihren Frauen begleitet wurden.
Genau, also es war totale Familienrunde, die da unterwegs war. Nikki Stricker hat für ihren Mann Caddy-Dame gespielt. Und sehr witzig ist übrigens auch der Name der Frau von Sean O'Hare, die heißt nämlich Jackie O'Hare und hat wegen des O im Nachnamen, heißt sie als Spitznamen Jackie O, nach einem sehr großen Vorbild offensichtlich. Ich kann nicht ganz einschätzen, ob sie dieselbe Schönheit und Ausstrahlung besitzt wie die gute Onassis-Dame, aber beziehungsweise Präsidentengattin in Amerika, muss man ja sagen, Jackie Kennedy Onassis war ja nun wirklich eine schillernde Persönlichkeit, aber die haben jedenfalls das alle so auf die Reihe gekriegt, dass zum Beispiel die Kinder der O'Hares, die haben 4 Kinder, zu Hause bei den Großeltern waren und das alles gut hinkam mit, ja, das ist halt, also zusätzlich zu dem Punkt, den habe ich vorhin übrigens nicht gut genug beleuchtet, dass sich so eine Paarung einfach, also das ist die Grundbedingung, sehr, sehr gut verstehen sollte. Also so eine, ich meine damit nicht die Paarung Mann mit Frau als Caddy, sondern die Paarung mit den beiden Spielern. Das ist nicht zu unterschätzen, weil wenn du praktisch einen Groll hegst gegen den anderen Spieler, weil der dir jetzt einen Ball irgendwo ins Off geschossen hat und du damit jetzt umgehen musst, dann ist das ganze Ding schon zum Scheitern verurteilt. Das hatten wir früher, Trademark, leider nur früher, es hat sich jetzt sehr, sehr gebessert, ganz oft beim amerikanischen Team beim Ryder Cup. Jetzt ist es, inzwischen haben die sich viel, viel besser darauf eingestellt und geht es besser. Und bei Stricker und O'Hare war eben diese freundschaftliche Beziehung offensichtlich auch da. Oder einfach, es muss ja nicht freundschaftlich sein, aber du musst sehr, sehr gut miteinander zurechtkommen. Und wenn du dann natürlich noch die Frauen dabei hast, die sich ja auch noch untereinander kennen und die da Caddies sind, dann hast du halt echt so eine Feel-Good-Atmosphäre im Flight, die dann auch nochmal beflügeln kann.
Das schlägt sich dann natürlich auch im Ergebnis nieder. Die Kinder, du hattest es schon gesagt, bei Oma und Opa in Pennsylvania übrigens, und da hat's geschneit. In Florida, da hat's nicht geschneit, aber da war es fast so kalt, dass es hätte schneien können.
Also nach Florida Gefühl schon, also es waren so um die 10 Grad wohl, und das ist, glaube ich, eine sehr ungewohnte Temperatur, denn nicht, glaube ich, das ist so. Als ich in Florida war, war es immer ja deutlich, also mindestens 20, 25 Grad wärmer, und insofern, also ich hätte es fast als angenehm empfunden, aber ich denke mal, der normale Floridianer empfindet das schon als saukalt. Aber ja, es ist nicht so, dass du bei 10 oder 12 Grad da nicht mehr spielen kannst.
Es wurde auch nicht auf Wintergrüns gespielt, das muss ich dazu sagen.
Es wurde auch mit weißen Bällen gespielt, es lag noch kein Schnee.
Es hätte aber durchaus, wie du sagst, Schnee liegen können. Wir gucken auf die weiteren Platzierungen und sehen auf dem geteilten 4. Platz, da haben wir schon drüber gesprochen, die Paarung Tony Finau und Lexi Thompson. Lexi Thompson, die erste Frau seit längerer Zeit, die mal wieder bei diesem Event dabei ist. Annika Sörenstam, die hat das 2006 mal eröffnet, dass eben auch Frauen mitspielen dürfen. Und das hat sich bei Lexi Thompson dann auch wieder ganz gut gezeigt. Ein geteilter 4. Platz zusammen mit Tony Finau. Nicht so schlecht. Und das, obwohl dieser Platz dort in Florida für Lexi Thompson ja nicht unbedingt mit den besten Erinnerungen verbunden ist.
Nee, also das ist tatsächlich so ein bisschen Bad Memory für sie, insofern als sie das letzte Turnier darauf vor kurzem erst gespielt hat, vor 2 Wochen, nämlich das Saisonfinale der LPGA Tour, die das, also das praktisch das Finale zum Race to CME Globe, so heißt die Jahreswertung bei den Damen. Und da war es eben so, dass sie die Chance hatte, einen ganzen Berg an Trophäen damit nach Hause zu nehmen. Ein Teil davon hat sie auch tatsächlich mitgenommen, aber der Turniersieg an sich und letztendlich auch die Wertung Rolex Player of the Year den hat sie, beides hat sie da vergeben, mit einem nicht gemachten Putt am Schlussloch auf genau diesem Golfplatz in Naples. Und kann man natürlich sagen, also sie hat immer noch zwei Wertungen, also die Jahreswertung insgesamt und auch die Ware Trophy, also den besten Score im Durchschnitt übers Jahr gesehen, hat sie mitgenommen. Aber sie hätte natürlich wahnsinnig gerne da auch ihr Arsenal an Trophäen noch ausgebaut und hat das wirklich mit einem verschobenen Putt versäumt. Und insofern war es für sie, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da jetzt nach Naples zurückzukehren und da ein bisschen wieder gute Spielgefühlmomente ein bisschen so drüber zu streichen über diese Erinnerung. Mhm. Dass das ein bisschen aus der Erinnerung auch gelöscht wird. Ich meine, so dramatisch war es jetzt nicht, aber es war keine gute Erinnerung, die sie hatte.
Ihren Trophäenschrank hat sie da nicht ausbauen können, aber in dieser Woche hat sie ihren Schlägersatz ausbauen können, denn sie musste mit deutlich längeren Schlägern spielen, weil sie nämlich auch von den Herren-Tees abgeschlagen hat. Und dazu hat sie sich auch geäußert bei der PGA-Tour.
Yeah, definitely tested my whole game overall. The distance that these guys play, especially in this wind, I mean, I was hitting 4-iron, 6-irons, a few hybrids, and it was definitely testing my game, the length of it, that's for sure. I'm not used to hitting those long irons in, but it's mentally tough as well. But, you know, I have a lot of respect for what they do and how far they play those golf courses and just the amount of talent that they have. It's very impressive.
Ist also nicht nur Spaß für Lexi Thompson gewesen, sondern auch dann gleich, ja, aktives Training.
Ja, das natürlich. Und wenn du siehst, sie ist natürlich auf der Damentour eine Longhitterin, die damit, also so ein bisschen so wie früher als Trademark, als er da natürlich auch so spektakuläre Dinge vollbracht hat, im Moment ja wenig von ihm zu sehen, so Bubba Watson-Style-mäßig manchmal unterwegs. Und das heißt, die haut halt die Abschläge dann schon zum Teil so hin, dass sie da sehr bequem ins Grün spielen kann. Und wenn du natürlich jetzt auf einem Herrenplatz spielst, dann brauchst du tatsächlich dieses Schlägerarsenal, also was du auf der Damentour normalerweise fast nie spielen musst. Also ein Vierereisen, das kannst du unter besonderen Wetterbedingungen oder eben als Abschlag oder wie auch immer mal nehmen. Aber der Fall, dass sie ein Vierereisen jetzt speziell ins Grün spielt zum Beispiel, der wird praktisch normalerweise nicht eintreten. Also ist jedenfalls äußerst ungewöhnlich. Und insofern ist das, ehrlich gesagt, aber mal eine relativ interessante Erfahrung, und das ist tatsächlich so eine Art Erweiterung des nicht des Schlägerarsenals. Die Schläger hat sie natürlich sonst auch, vielleicht das Vierer nicht dabei, aber das kann sie schon auch spielen. Aber es ist mal eine ganz andere Erfahrung, einen Platz zu spielen. Mir selbst ist es mal passiert, also um Gottes Willen, ich vergleiche mich definitiv nicht mit Lexi Thompson, aber nur mal, um dieses Problem zu illustrieren. Ich war auch in den USA unterwegs und habe Zeit gehabt und bin mit einem Kollegen spontan Golf spielen gegangen. Und in den USA gibt es relativ viele so Veteranen-Golfplätze, also die dann natürlich eher darauf ausgerichtet sind, dass da nur die Männer spielen. Und die haben dann entweder, also da gab es dann schon irgendwie mehrere Abschläge, aber da waren so ein paar ganz nah beieinander. Und dann gab es noch einen, der war so, das hat ausgeschaut wie so ein Kinderabschlag, der war mir dann irgendwie zu popelig. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich nehme den kürzeren von den beiden hinteren Abschlägen, und das war natürlich ein Herrenabschlag. Und da habe ich dann auch gemerkt, und ich bin jetzt auch nicht kurz vom Tee und auch sonst in meiner Schlaglänge, aber da war es auch so, dass du komplett, das stimmt nichts mehr. Da schlägst du ab und bist halt schon nicht da, wo du eigentlich sein könntest, und dann musst du sämtliche Annäherungsschläge, alles andere komplett anders timen. Das ist unglaublich herausfordernd, das macht auch total Spaß, sowieso wenn es um nichts geht, in dem Fall war es ja egal, aber du musst dich halt komplett umstellen. Es ist halt nicht so, dass du dann irgendwie dir die Bälle so hinlegst, dass du dann dein bequemes, was weiß ich, 7 oder 9 Eisen ins Grün hast, sondern da hast du halt unter Umständen noch so richtig lange Schläge, musst dann gucken, okay, riskiere ich oder lege ich es vor auf einmal, und was sie natürlich jetzt nicht machen will und muss, aber das ist auf jeden Fall sehr reizvoll, und ich denke, für Lexi war das auch gut, um einfach einen Kopf frei zu kriegen und richtig Spaß zu haben.
Und das hatte sie an der Seite von Toni Finau. Ich bin ja auch persönlich besser von den Damenabschlägen als von den Herrenabschlägen, aber da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Gehen wir lieber darauf ein, was Toni Finau über seine Flightpartnerin oder seine Spielpartnerin gesagt hat. Die hat er nämlich in den höchsten Tönen gelobt.
You know, and to play alongside Lexi, we had a great time. You know, Lexi just has the it factor. I think we talk about it in sports all the time. And she's definitely one of those talents. She just has it. You know, she knows what she's doing out there. And so I really enjoyed just watching her up close and playing with her. And I was happy to tag along and just hit some good shots today.
Sie hat das besondere Etwas, den It-Faktor, so hat er es genannt.
Ja, das würde ich schon auch so sagen. Speziell unter den amerikanischen Spielern ist sie mit Sicherheit die spektakulärste. Und ja, also ich kann es mir jetzt auch bei manchen Damen nicht so smooth vorstellen, dass die dann einfach so bei den Herren mitspielen. Da musst du schon so ein bisschen cool sein. Und natürlich könnten das andere auch, das ist schon klar, aber bei Lexi Thompson passt es irgendwie. Die ist eine Abenteuerin sonst auch, also im Sinne von, die probiert gerne was aus und ist ja auch nicht umsonst an der Position, an der sie jetzt steht. Das ist auch die beste US-amerikanische Spielerin, die im Moment da rumläuft. Und bei ihr habe ich mich überhaupt nicht gewundert, dass sie da mitspielt. Bei manch anderer Spielerin, jetzt auch bei so eher introvertierteren Typen, was ja null mit dem Golfspiel zu tun haben muss, stelle ich mir das dann schon schwierig vor in der Kommunikation, wenn du dann in einem Zweierteam gematcht bist und da schon vielleicht dich nicht so ganz wohlfühlst oder so. Also das passt schon sehr, sehr gut zu Lexi Thompson und sie ist da sehr glamourös und spielt das auch aus, ist auch entsprechend angezogen und macht sich dann auch entsprechend zurecht und ist da so ein bisschen glamourmäßig unterwegs und das ist ja auch nichts Schlimmes und insofern, also ich hätte mir, wenn ich da vor Ort gewesen wäre, ich wäre natürlich auch mit dem Flight mitgelaufen. Das ist mit Sicherheit die spektakulärste Paarung gewesen, um mal zu sehen, wie so Unterschiede zum Beispiel dann auch sind. Das sind ja beides Long-Hitter, aber eben natürlich einmal Männlein, einmal Weiblein. Das hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen, wie da so diese Schlagabfolgen dann sind und wie sich Lexi darauf einstellt. Offensichtlich hat sie es gut hingekriegt.
Oh, hat sie auf jeden Fall geteilt. Der vierte Platz ist doch aller Ehren wert. Und vor allen Dingen, wenn man sich da noch die Konkurrenz, mit denen sie sich den vierten Platz zusammen mit Tony Finau teilt, Woodland Berger zum Beispiel eine der Partien oder auch Brandon Steele und Keegan Bradley, die ja beide als Neuväter in dieses Turnier gegangen sind und letztlich auf der Runde sicherlich einiges zu bereden hatte. Der neue Sohn von Keegan Bradley, Logan, der ist am 13. November erst geboren worden, also noch recht frisch. Und die Tochter von Brandon Steele, Victoria, die ist erst am 26. Oktober geboren. Also die beiden müssen sich mit der neuen Rolle erstmal noch anfreunden.
Genau. Naja, also im Fall von King Bradley war es so, dass natürlich der Kleine in Anführungszeichen vor Ort war, aber er hat natürlich gesagt, mein Gott, der ist in seinem Tragerl drin und schläft natürlich die ganze Zeit. Und es gab natürlich so einen kleinen Hinweis von wegen Father-Son-Challenge. Gibt's ja natürlich das Turnier, was übrigens auch gendertechnisch ja völlig unkorrekt ist. Das müsste eigentlich auch irgendwie geöffnet werden. Irgendwie Father-Daughter oder wie auch immer. Das findet übrigens nächste Woche statt in Orlando und da wurde Bradley natürlich schon drauf angesprochen. Er hat gesagt, na ja, vielleicht in 15 Jahren. Also er wird schon für die Zukunft geplant, eventuell mit
Warum
dem Nachwuchs.
Nicht? Warum nicht? Doch eine interessante Geschichte. In 15 Jahren werden wir das natürlich dann hier bei nurgolf auf meinsportradio.de überprüfen können. Da werden wir uns schon mal eine kleine Notiz machen, ob es dann auch in 15 Jahren dann auch so tatsächlich der Fall sein wird. Also eine interessante Paarung, eine interessante Zusammenstellung. Natürlich die beiden Jungväter, die werden sich auf der Runde dann natürlich auch ausgetauscht haben über ihre neue Rolle.
Darf ich kurz unterbrechen? Ja? Bei dem Thema, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, aber da fällt mir gerade noch ein, die definitiv wahrscheinlichste Vater-Sohn-Paarung, vor der tatsächlich auch dann die Golfwelt in Angst und Schrecken versetzt werden könnte, ist aus meiner Sicht tatsächlich Poulter. Weil Poulter seine Kids, der hat ja irgendwie 4, glaube ich, insgesamt, mindestens 2 Jungs davon. Und der Luke, also sein ältester Sohn, von dem postet er ja unablässig Bilder auf Instagram und überall. Also auch Videos vom Schwung und der Kleine ist also schon voll dabei und spielt jetzt schon so Kinderturniere natürlich. Also der ist noch weit unter 10 Jahre alt, aber wenn der den so weiter ranzieht und mit so einem Vater, mit solchen Trainingsbedingungen, da habe ich mir nur gedacht, die beiden und dann noch so ein Vater, der ja the Godfather of Matchplay letztendlich ist. Also das könnte mal sehr, sehr interessant werden. Also wenn Poulter mit seinem Sohn diese Father-Son-Challenge mal spielen sollte, dann wird's richtig interessant.
Und das wird auch keine 15 Jahre mehr dauern. Da bin ich dann sehr, sehr sicher. Bubba Watson und Brent Snedeker, auch eine interessante Paarung auf dem 7. Platz. Die beiden, ja, kann man sich natürlich auch gerne zusammen mal angucken. Zumal ja Brent Snedeker jetzt auch ja die Hoffnung hat, wieder so ein bisschen die Kurve zu kriegen.
Ja, und Bubba Watson ehrlich gesagt auch. Stimmt. Also sind beide, also bei Snedeker war es jetzt ganz klar, dass der wirklich auch verletzt war und komplett weg war aus dem Turniergeschehen. Und bei Bubba Watson, der ömmelt da irgendwie auch so ein bisschen im Niemandsland rum. Also es ist nicht alles furchtbar, was er da macht, aber diese ganz unfassbaren Aufhorcher, die er hatte, die Turniergewinne in Serie, nicht in Serie, aber er hatte schon sehr, sehr in großer Regelmäßigkeit immer wieder Turniergewinne und war ja ganz oft einfach mit vorne dabei. Die haben so ein bisschen aufgehört in letzter Zeit. Man darf immer gespannt sein, Bubba Watson ist ja immer eine große Gefahr in Augusta beim Masters, wo er dann möglicherweise sein drittes Jacket angreifen wird. Aber also von ihm hat man nicht so wahnsinnig viel gehört und Snedeker war verletzungsbedingt auch ziemlich raus. Insofern war das die beiden, die haben sich da sicher auch, das ist auch in so einem Fall, glaube ich, ganz gut, wenn du dann mit einem Kumpel zusammenspielst, die kennen sich natürlich aus Ryder Cup Zeiten und sowieso aus dem amerikanischen Team. Oh. Und dann, wenn man sich da so ein bisschen locker wieder reinspielt, das kann auch so zum Saisonausklang ein ganz gutes Feel-Good-Turnier dann sein für beide.
Ja, mal gucken, was das für die beiden dann jetzt bedeutet im weiteren Verlauf ihrer Saisonplanung dann auch für das nächste Jahr. Wen wir noch hervorheben müssen, das ist die Paarung Laurie und McDowell, weil die beiden sich tatsächlich kleidungstechnisch abgesprochen hatten und nicht sowas zusammengewürfeltes letztlich getragen haben, dass jeder sich irgendwas aus dem Schrank geholt hat. Die beiden hatten quasi Matchuniform.
Ja, die haben sich einfach jeden Tag wirklich genau gleich angezogen. Also immer nicht genau gleich, aber immer zueinander passend angezogen. Und das ist natürlich dann die B-Note, die da vergeben wird. Aber immerhin, also die waren wirklich als einzige da auch modisch sehr, sehr bewusst unterwegs. Hat G-Mac nicht auch eine Kleidungslinie irgendwie?
Der hat
überleg
auch eine
ich mir gerade.
Ja.
Schon, ne?
Ja.
Also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er da einen Sinn für hat. Aber mir ist es leider nicht bekannt, ob da auch irgendwelche so irischen traditionellen Sachen noch irgendwie möglicherweise mit dabei waren. Das glaube ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall am besten ausgesehen zusammen.
Definitiv, das kann man sagen. Auf der letzten Runde, da haben sehr gut auch ausgesehen Zach Johnson und Charlie Hoffman. Die haben nämlich die beste Runde des Tages gespielt mit einer 63 und gerade Zach Johnson, der hat sich ja auch fürs nächste Jahr einiges vorgenommen. Der hat gesagt, er möchte wieder so ein bisschen zurück zur Basis kommen. Hat ein bisschen was probiert, sagt aber auch, ich spiele eigentlich vielleicht einfach lieber so langweilig, wie ich vorher gespielt habe. Das war erfolgreicher.
Ja, das ist immer die Sache, wenn du hast so ein Spielsystem, in dem du selbst dich wohlfühlst, was erfolgreich ist, was sozusagen, also er hat es ja quasi sein Fairways and Greens Game genannt, dass du halt immer die Fairways triffst und meistens die Greens triffst und dann halt automatisch gute Scores produzierst, aber halt natürlich überhaupt nicht spektakulär spielst. Das hat ihn aber zu 12 PGA-Tour-Siegen geführt und war eigentlich ein gutes Rezept. Und er hat jetzt irgendwie im letzten Jahr, ist er einfach da zurückgefallen in diesen ganzen Statistiken und hat wirklich sich da von seinem grundsoliden Spiel, würde ich es jetzt mal nennen, ein bisschen entfernt. Und ich glaube, er hat jetzt gemerkt, nee, also ich brauche das wieder. Er hat auch gesagt, er will da mehr wieder einfach die Statistiken auch beachten und er will da mehr wieder auf sein Boring Game zurück, was aber dann letztendlich ihm halt auch Titel gebracht hat.
Ich glaube ja, bei ihm ist auch ein Problem, dass diese Sonnenbrille einfach eingewachsen ist und mit zunehmendem Alter er einfach durch die dunklen Gläser viel weniger sieht.
Das ist es wahrscheinlich. Ruf ihn mal an. Mensch, du kannst einen Haufen Geld verdienen, dann wirst du sein Personal Coach, sein Eyeglass Coach.
Zach, nimm die Brille ab.
Genau.
Könnte ja zumindest auch so der Fall sein. Ja, so sieht's aus beim QBE Shootout in diesem Jahr. Interessantes Turnier, interessante Paarung, interessante Duos, die dort auf dem Platz waren. Mal schauen, welche Richtung denn die Saison für diese Spieler dann im weiteren Verlauf nimmt. Für die PGA Tour war es das ja erstmal jetzt für dieses Jahr, für 2017, aber die Saison 2018, die lockt ja schon, dann wird es ja mit dem Hawaii Swing ins neue Jahr starten und dann ist das Tournament of Champions natürlich eins der ganz, ganz großen Turniere Anfang Januar, über die wir auch berichten werden hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Das war es aber natürlich noch nicht von nur Golf. Wir schauen noch auf weitere Nachrichten von der PGA Tour, aber auch von der Ladies European Tour. Also es kommt noch einiges hier bei uns heute in der Sendung. Also gleich ein paar News aus der Golfszene hier bei nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Wir mixen mal so ein paar News zusammen, alles, was sich so angesammelt hat in der letzten Woche, Desiree. Und da müssen wir vor allen Dingen über Rory McIlroy sprechen. Der hat sich ja jetzt eine Auszeit erstmal verordnet, möchte dann nach dem Jahreswechsel wieder angreifen. Und das tut er mit dem alten Caddy, sein alter Kumpel. Der wird ihn weiter begleiten. Harry Diamond, dem vertraut er weiter an der Tasche. Also kein professioneller Caddy, sondern eher so die Kumpelfigur.
Ja, sein Trauzeuge und langjähriger Freund, das klingt schon so ein bisschen danach. Hat natürlich wie immer ein paar mehr Facetten und einige davon, die uns wahrscheinlich noch nicht mal bekannt sind. Aber McIlroy hat es immer als sehr schwierige Entscheidung kommuniziert, dass er sich eben getrennt hat von JP Fitzgerald. Und ich glaube schon, dass es dahin kommen kann. Es war ja eine sehr langjährige Partnerschaft natürlich mit seinem nicht alten Caddy, den du jetzt ja, wie du Harry Diamond schon betitelst, sondern seinem prominenten Vorgänger. Aber er hat eben dann im August dann diesen Jahres hat er gesagt, dass er unbedingt diesen Wechsel machen musste, weil eben das, er hat das so illustriert und das finde ich eigentlich ganz interessant als Einsicht auch in die Psyche von so einem Golfspieler, dass er an den Punkt gekommen ist, wo er, wenn er keinen guten Schlag gemacht hat oder auch die falsche Entscheidung getroffen hat bezüglich Schlägerwahl oder überhaupt Platztaktik, dass er dann praktisch ärgerlich gegenüber dem Caddy geworden ist und nicht gegenüber sich selbst. Und er hat dann gesagt, ich wäre viel lieber sauer auf mich selbst, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe, als ärgerlich gegenüber meinem Caddy zu sein, der im Prinzip nichts dafür kann. Und also so, jetzt mal so die Underline, ich möchte praktisch meinen guten alten Freund JP Fitzgerald auch davor schützen, dass ich ihm da so, und selbst wenn es nur gedanklich abläuft, aber das wollte er eben nicht. Das klingt ein bisschen verworren auf dem ersten Blick. Auf den zweiten Blick finde ich es eine sehr logische Erklärung irgendwo. Und das ist halt, mir fällt nur das englische Wort headstrong ein, wenn ich an Rory McIlroy denke. Der weiß halt schon sehr genau, was er will. Vielleicht wäre es manchmal besser, wenn er sich auf einen Caddy da einlassen und verlassen würde. Aber vielleicht ist jetzt im Moment einfach die Phase, wo er mit Harry Diamond jemanden braucht, mit dem er einfach gut kann, der ihm aber, ich vermute mal, auch nicht wesentlich dazwischen redet, bezüglich Schlägerwahl, Platztaktik und so weiter. Und mehr so für die allgemeine Verfassung dann zuständig ist und auch für das Feel Good im auf dem Platz. Und das wäre so meine These und meine Erklärung, warum er sich dafür entschieden hat. Und dann schauen wir mal, inwieweit er da mit seinem Trauzeugen dann die nächste Saison wirklich gut machen kann. Ich kann halt nicht einschätzen, inwieweit Harry Diamond ihm zum Beispiel in Augusta beim Masters dann zur Seite stehen kann, wenn es da mal irgendwie kriselt und wenn es da mal schwierig wird.
Das könnte natürlich ein Problem sein, aber da kennt sich Rory McIlroy ja zumindest auf dem Platz auch bestens aus. Kennt er ja auch Ecken, die noch kein anderer Golfer jemals betreten hat. Wenn ich mich da an 2011 an diesen einen Schlag erinnere, der da ganz weit weg irgendwo lag, da war noch nie ein Mensch, der Golf mit dem Golfschläger in der Hand, glaube ich.
Ja, ich muss husten. Ja, das ist leider so. Also es wird sehr, sehr spannend werden, vor allen Dingen, weil Rory McIlroy seinen Plan, der jetzt zum Masters führt, also sein Schedule veröffentlicht hat und gesagt hat, welche Turniere er spielen wird.
Der hat's in sich, der Plan. Das ist ein ziemlich eng gedrängtes Programm. Geht los in Abu Dhabi am 18. Januar, dann weiter mit Dubai, dann geht's rüber nach Pebble Beach. Riviera spielt er. Honda Classic wird er auch spielen jetzt.
Genau, der wird da zurückkommen bei der Honda Classic. Das vergesse ich wiederum nicht. Diesen unfassbaren Schlag am 18. Grün war das. Also nicht am 18. Grün, sondern aufs 18. Grün. Mit einem, ich glaube, ein Dreierholz war das mal, wo kein Mensch jemals gedacht hätte, dass er den in irgendeiner Art und Weise da platzieren kann. Also hat er auch schon spektakuläre Sachen gemacht. Das hat er wieder neu mit aufgenommen. Dann spielt er noch Valspar in Tampa und dann auch noch Bay Hill, also das Arnold Palmer Invitational. Und bis jetzt ist es nicht vorgesehen oder zumindest nicht veröffentlicht, dass er das WGC-Turnier in Mexiko spielt oder auch das Matchplay. Mhm. Aber das werden wir dann sehen. Ich meine, ich persönlich finde es jetzt nach dieser doch auch so ein bisschen lückenhaften Saison und auch überhaupt nach den letzten zwei Jahren, die ja so sehr hoch und runter mit Verletzungen und Ausfällen ging, finde ich es nicht besonders unklug, tatsächlich jetzt mal nicht erst spät und kurz vor dem Masters, also kurz vor dem Masters ist übertrieben, aber sehr spät in der Saison einzusteigen, sondern es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er wirklich in Schuss ist, wenn er schon einige Turniere gespielt hat, wirklich Matchpraxis hat, die er jetzt gerade echt brauchen kann, die ist echt ziemlich weg im Moment bei ihm. Kann ja, die ist ja dann auch immer sehr schnell wieder da, aber er muss, glaube ich, schon was tun und vielleicht ist da dieser Busy Schedule, wie er ihn selbst nennt, vielleicht auch die richtige Taktik, um da sich dann für Augusta bestmöglich vorzubereiten.
Du sagtest es schon, WGC in Mexiko und Matchplay, WGC Matchplay erstmal nicht vorgesehen. Kannst du da aus seinem Plan irgendwie Gründe sehen? Gut, Matchplay vielleicht einfach auch das, was, oder da wird das abgefordert, was er nicht unbedingt braucht, um das große Ziel zu erreichen, nämlich Majors zu gewinnen, vor allen Dingen das Masters natürlich zu gewinnen und das WGC in Mexiko im letzten Jahr ja auch für einige Sportler und einige Golfer ja zum Problem geworden, die danach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten. Henrik Stenson zum Beispiel, den Montezumas Rache zum Beispiel erreicht hat und eingeholt hat.
Ja, also das Matchplay hast du schon erklärt, also das denke ich einfach auch, also Rory McIlroy, wenn irgendjemand Matchplay spielen kann, dann unter anderem er. Also das ist jetzt, das übt für ihn jetzt in dem Moment, wo der Fokus auf Augusta liegt, einfach keine Faszination aus. Und das kann ich mir auch kaum vorstellen. Also gut, es kann immer Wendungen geben, dass es dann doch dazu führt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass er es noch reinnimmt. Mexiko ist tatsächlich eben so eine Geschichte, ja, könnte halt auch die optimale gesundheitliche, körperliche Verfassung einen Tick beeinträchtigen. Man weiß es immer nicht so richtig, aber er wird wahrscheinlich alles auslassen, was in irgendeiner Art und Weise halt nicht perfekt passt. Und du musst ja hinsichtlich Augusta musst du ja dann auch eben gucken, okay, also wie mache ich es zeitlich und wie mache ich es auch von Reisestrapazen, wie mache ich es vom Platz her. Also wenn du das wirklich ganz, ganz, ganz top geplant angehen willst, passt da wahrscheinlich dieses Jahr das Mexiko WGC nicht rein für ihn. Und insofern gehe ich jetzt im Moment von aus, dass das wahrscheinlich dabei bleiben wird bei den Turnieren, die er jetzt angekündigt hat, die wir jetzt hier gerade auch schon aufgezählt haben. Und dann werden alle sehr, sehr, sehr gespannt in Augusta auf ihn schauen. Also in meinem Fall muss ich sagen, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt wegen dieser Caddy-Geschichte. Ich meine, der Caddy ist nicht alles. Die Spieler können selber spielen, die wissen sehr, sehr viel und bla bla bla. Aber es ist trotzdem, Augusta ist Augusta. Also ich hätte ihm da JP Fitzgerald gerne mitgegeben. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, mit ihm hat es bisher auch nicht funktioniert. Ja. Probieren wir mal was Neues. Also hat alles seine Für und Wider.
Wir werden es auf jeden Fall natürlich verfolgen, seinen Weg durch die Saison, seinen weiteren Weg durch diese Saison und auch den Weg von Max Rotloff verfolgen wir. Der ist ja auf der Mackenzie Tour of Canada unterwegs, aber da wird er es im nächsten Jahr nicht bei bewenden lassen, Desiree, weil er nämlich auch sich über die Q-School zumindest so einen Basissatz an Turnieren auf der Web.com Tour gesichert hat.
Genau, da waren jetzt die Final Stage, heißt es die Final Stage oder der Final Stage oder das Final Stage? Egal, das sind Fragen, ne? Und das on air. Also die Web.com Tour Q-School war jetzt am Wochenende, sagen wir es doch mal so, unverfänglich und grammatikalisch hoffentlich halbwegs richtig. Und die hat übrigens Lee McCoy gewonnen. Und dieses Finalturnier, dieser Final Stage, ich sage es doch diese Final Stage, hat Lee McCoy gewonnen. Den Namen haben wir auch schon mal gehört. Der ist auch auf der PGA Tour schon mal aufgetaucht. Und der wird also eine tatsächlich komplette Spielberechtigung bekommen. Aber es ist der Einzige, der wirklich fully exempt, heißt es ja dann, eine komplette Tourcard für die Web.com Tour jetzt bekommt. Und dann gibt es das nochmal aufgestaffelt mit garantierten Starts und Max Rotloff hat sich da gut verkauft, ist auf einem geteilten 23. Platz gelandet in diesem Finalturnier und hat sich damit garantierte 8 Starts auf der Web.com Tour erarbeitet. Und wo garantiert steht, rieche ich dann schon, dass es vielleicht auch noch ein paar mehr werden könnten über Sponsoreneinladungen und sonst irgendwas. Also 8 Turniere wird er auf jeden Fall auf der Web.com Tour spielen können. Und das ist halt von der Mackenzie Tour, also diese kanadische Untertour der PGA Tour, ist es halt dann schon nochmal ein Step auf die Web.com Tour. Und insofern kann er sich da vielleicht, das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Weg natürlich für einen zumindest deutschstämmigen Spieler, aber wird er sich da vielleicht ein Stückchen nach oben arbeiten können.
Es haben ja schon andere geschafft. Stefan Jäger zum Beispiel, der hat sich über die Web.com Tour ja auf die PGA Tour gespielt und hält da ja bisher in dieser Saison mit seiner ersten Saison mit Tourkarte ja schon durchaus gut mit. Erfolgreich bisher gewesen, diverse Cuts geschafft, also schon mal ein paar Punkte sammeln können. Wir werden das natürlich auch im Blick haben und wir schauen auch auf das, was auf der European Tour in dieser Woche passiert ist. Machen wir ein bisschen kürzer in dieser Woche, weil es eben Ja, weil das Turnier ein bisschen länger gedauert hat. Das kann man ganz einfach so sagen. Denn die Joburg Open in Johannesburg, ausgetragen in Südafrika, die konnten erst am Montag, also heute, kurz vor Aufzeichnung unserer Sendung, letztlich beendet werden. Desiree, weil es am Wochenende da Hunde und Katzen geregnet hat, eigentlich alles unter Wasser stand und wie im Grunde im letzten Jahr das Wetter wieder sehr einflussreich auf den Ausgang des Turniers war.
Ja, also das war ja nicht nur Regen, das waren ja wirklich Gewitterstürme und alles Mögliche. Also da war Sonntag Land unter, buchstäblich, und an den Tagen davor ja auch schon. Also diese Wetterverzögerungen haben da wirklich sehr zugeschlagen bei dem Turnier und dann auch dazu geführt, dass man es tatsächlich jetzt am Montag beenden musste und sehr, sehr früh morgens dann die restlichen Spieler noch ausgeschickt hat. Es gab einige Spieler, die schon durch waren, aber natürlich die Schlussflights und vor allen Dingen auch der bis dahin Führende waren eben, also gerade mal auf Loch 7 oder auf Loch 8. Und das heißt, die hatten noch richtig zu spielen. Und es war natürlich dann interessant zu fragen, ob dann der Inder, oh mein Gott, und jetzt Malte, hilf du mir mit Aussprache, das wird jetzt schwierig, Shubhankar Sharma.
So, ich hätte jetzt am Anfang gesagt Chewbacca, aber das war was anderes. Das war jemand anders. Shubhankar Sharma, so heißt er, keine Witze mit Namen, also auch nicht böse gemeint, lieber Herr Sharma.
Nee, ich bin einfach völlig unfair. Ich könnte das mitnehmen nachher, weil ich gehe noch indisch essen heute. Könnte ich mal nachfragen, wie man den ausspricht.
Lass dich doch mal beraten und erklär uns dann nächste Woche ganz genau, wie wir diesen Namen aussprechen müssen. Vielleicht sind wir komplett auf dem Holzweg.
Das kann leider immer passieren. Also das ist jetzt gar nicht so mein Sprachbereich leider. Also wie auch immer, ich sage jetzt einfach mal Sharma zu ihm, ganz freundschaftlich mit dem Nachnamen. Die Frage war eben, kommt er tatsächlich dann mit diesem Frühmontags-Finish dann irgendwie noch genauso gut aus den Puschen wie die Tage zuvor? Er hat sich da wirklich unangefochten an die Spitze gesetzt und ein tolles Turnier gespielt. Und wenn wir uns das Finaltableau so angucken, dann können wir sagen, hat funktioniert.
Minus 23 insgesamt, 3 Schläge besser als der Rest. Der 21-jährige Inder ohne Nervenprobleme dann durch diese letzte Runde gekommen, mit einer 69 da auch nochmal sehr solide agiert und am Ende eben entsprechend gewonnen. Zweiter Eric van Rooyen, ein Südafrikaner, und den dritten Platz, den teilen sich Sean Norris, ebenfalls aus Südafrika, und Tapio Pulkkanen aus Finnland. Das ist einer, der ist über die Challenge Tour auf die European Tour gekommen. Den haben wir euch neulich schon mal hier bei nurgolf auf meinsportradio.de in so einem kleinen, kurzen Special vorgestellt. Ein sehr wortkarger Finne, der dem Klischee des ruhigen Finnen durchaus gerecht wird, aber dass diese Ruhe, die scheint er auch auf den Golfplatz zu projizieren und entsprechend eine schöne Platzierung zum Start seiner European Tour Karriere.
Ja, aber hallo, und vor allen Dingen, er ist damit jetzt 13. im Race to Dubai, also das ist jetzt gut, das ist jetzt eine absolute Momentaufnahme, aber also da hat er sich wirklich gut durchgekämpft, hat ja 2 fantastische Runden in den ersten Tagen gespielt mit 65 und 64, dann eben am Samstag so ein bisschen nachgelassen, weil der Samstag könnte auch ein halber Sonntag gewesen sein mit den Weather Delays, also hat dann eine 73 gespielt, ist jetzt für mich schwer nachvollziehbar, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass es wirklich schwierig war von den Bedingungen und oder eben mit Verschiebungen zu tun hatte, aber jedenfalls die 73 für die dritte Runde war halt wirklich nix, in dem Führungsfeld war da keiner so weit in den 70ern. Und hat sich aber mit einer 68 am Schlusstag mit einer minus 4 dann noch auf diesen geteilten dritten Platz gespielt. Das halte ich schon für eine tolle Sache. Und ich meine, der ist dann, also immer noch, wenn du dir mal die Weltranglistenpositionen anguckst, die Weltranglistenposition des Gewinners, des Inders Sharma, ist 462 und Pulkkanen ist immerhin schon auf 197. Ja. Also da hat er sich gut nach oben gearbeitet und bin ich gespannt, wie der sich jetzt weiterentwickelt.
Damit liegt er in der Weltrangliste auch deutlich, und nicht nur in der Weltrangliste, sondern auch im Leaderboard, deutlich vor Sebastian Heisele, der deutsche 339. in der Weltrangliste und im Turnier geteilter 57. Aber bei Sebastian Heisele, genau wie vor einer Woche auf Mauritius, das gleiche Problem. Tolle erste Runde, jetzt war es eine 64 und danach bricht er ein.
Ja, ist jetzt für mich nicht nachvollziehbar, was da immer der Grund für ist. Ist es tatsächlich schon so, du hattest schon geunkt, vielleicht nicht on air, aber zumindest in unseren Besprechungen. Ja. Und wir machen das ja dann immer sehr ungern, aber es ist halt wirklich ein Wochenende mit 74, 73, da lief halt ganz, ganz vieles schief. Viel zu viele Bogies, also das ist die ganz banale Erklärung, da braucht man kein Experte zu sein. Er hat in der dritten Runde tatsächlich wirklich 3 Bogies gespielt, nur ein einziges Birdie spielen können an einem Par-4-Loch. Und in der Schlussrunde ist es halt auch, ja, da sind zwei Birdies an 3 und 4. Ich habe die Runde nicht gesehen. Wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen, was für äußere Bedingungen da waren. Aber es ist halt auffallend, dass du dann Bogies 10, 12, 16 und 18 hast. Also dass die Back 9 überhaupt nicht mehr lief, war auch ein einziges Birdie an der 14, aber das reicht dann halt nicht. Und es ist halt schade, da hatte sich dann selbst am Schlusstag nochmal 18 Plätze nach unten geschoben und war so weit oben platziert am Anfang. Und da hat man schon gedacht, Menschenskinder, hey, super, und jetzt ist er da. Ich kann es nicht erklären, woran es liegt, ob das die Nerven sind, ob er mal eine Pause bräuchte. Keine Ahnung, aber ist jetzt nicht so, also ich meine, man muss jetzt sagen, immerhin hat er den Cut geschafft und hat das Turnier zu Ende gespielt. Die beiden anderen Deutschen haben leider auch noch den Cut verpasst. Also da im Vergleich dazu ist es dann doch wieder ganz irgendwie okay. Marcel Schneider hatte schon nach 2 Tagen +1 und hat den Cut verpasst und auch Alexander Knappe mit +3. Alexander Knappe hatte eine ziemlich schlechte erste Runde mit 76. Das war dann nicht mehr aufzuholen. Und insofern, ja, Heisele wenigstens im Cut hat auch ein paar Punkte sammeln können, aber er kann es halt so viel besser. Ist halt schade.
Über die genaue Platzierung der beiden anderen Deutschen, da decken wir so ein bisschen den Mantel des Schweigens, geteilter 163. beziehungsweise geteilter 195. Was einfach auch damit zusammenhängt, dass dieses Turnier unheimlich voll war. 240 Golfer haben sich da letztlich über die 2 Plätze, auf denen das ausgetragen wird, im Rand Park Golf Club in Johannesburg ja über den Platz geschleppt, kann man nicht sagen, aber zumindest schon in Schlangen da fast gestanden, damit es eben auch alles über die Bühne gehen kann. Unheimliche logistische Meisterleistung, auch dieses Turnier über die Bühne zu kriegen, das ja von 3 Turnierserien gleich co-veranstaltet wird.
Mhm. Dein Mantel des Schweigens ist auch eher so ein transparenter Regenmantel des Schweigens, passend zur Turnierwetter.
Man hat ja irgendwo auch noch eine Chronistenpflicht, aber wir wollten es einfach nicht noch weiter draufhauen, nur eben mal kurz zu erwähnen.
Ja, hast du recht. Ja, also das war natürlich so ein co-sanktioniertes Event von mehreren Tours und ja, es ist halt, kommt halt dann alles zusammen. Also du hast das alles im Vorfeld irgendwie geplant und hast da ja auch auf 2 Plätzen gespielt, hast zwar diese unfassbare Menge von Spielern, die sich dann erst nach dem Cut so ein bisschen gelichtet hat, aber dann kommt halt das Wetter auch noch dazu und dann wird's halt alles noch viel schwieriger. Und je mehr, man guckt dir das an, 240 Leute im Vergleich zu 24 bei der PGA Tour jetzt, bei diesem Shootout, was natürlich kein richtiges Turnier ist in dem Sinn, aber das sind schon ganz unterschiedliche Voraussetzungen für die Veranstalter und da können die in Südafrika, glaube ich, nur müde lächeln, wenn die in Florida über 10 Grad Außentemperatur jammern. Also da hatten die deutlich größere Wetterprobleme jetzt bei dieser Joburg Open.
Also im letzten Jahr auch schon Probleme gehabt, obwohl sie das Turnier jetzt auch schon zu einem anderen Zeitpunkt austragen lassen. Vielleicht sollte man da generell mal irgendwas überlegen, vielleicht einfach in die Halle verlegen, ich weiß auch nicht. Also irgendwie haben die da Wetterprobleme in den letzten Jahren immer gehabt. Mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr wird bei der nächsten Austragung. Auf jeden Fall, was festzuhalten ist, es hat kein Südafrikaner gewonnen, wie meistens in den letzten 10 Jahren, sondern ein Inder. Und den Namen sprechen wir jetzt nochmal so aus, wie wir meinen, dass er ausgesprochen wird, Shubhanka Sharma. Wir sind gespannt, wie er sich dann weiter in den nächsten Jahren behaupten wird. Auf jeden Fall kann man sagen, Indien durchaus ein Land, was man auf allen Turnierserien beziehungsweise sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen durchaus auf der Rechnung haben sollte. Auch bei den Damen, da gab es ja im letzten Jahr und in dieser Saison auch schon Siege. Aditi Ashok hat sich da hervorgetan und das bringt uns auch gleich zur Ladies European Tour, auch wenn Aditi Ashok nicht gewonnen hat, sondern eine Amerikanerin sich durchgesetzt hat, über die sprechen wir gleich beim Omega Dubai Ladies Classic hier auf meinsportradio.de bei Nurgolf.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von Kaltschnäuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Sobald es Winter wird, bespreche ich mit anderen kalten Schnauzen das Geschehen auf Hängen und Pisten, Bahnen und Loipen. Wenn dir unsere Sendung gefällt, dann schreibe doch bitte eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte sie mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen zu den Ladies hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de. Schauen auf die Ladies European Tour. Da sind wir ja nicht so oft zu Gast, weil ja auch A, nicht so viele Turniere ausgetragen werden und die ausgetragen werden, manchmal auch eben nicht stattfinden. Die Probleme der Ladies European Tour sind bekannt, aber an diesem Wochenende, da gab es im Emirates Golf Club die Omega Dubai Ladies Classic und am Ende den Sieg von Angel Yin aus den USA. Die hat sich in einem Stechen mit zwei anderen Damen durchgesetzt, hat In-kyung Kim aus Südkorea und Celine Herbin aus Frankreich auf die Plätze verwiesen und sich diesen Turniersieg geholt. Die 19-jährige Dame aus Los Angeles hat sich also am Ende behauptet, ihren ersten Turniersieg auf der Ladies European Tour feiern können und entsprechend natürlich auch sehr freudig kommentiert.
Speechless. This is my first win. It's exciting and I've got to play a playoff. So I won my first event with a playoff. So it crossed a lot of things off the list.
Zeigt auf jeden Fall die Serie, dass sie nervenstark ist, mit 19 sich so ein Playoff mit drei Damen zu geben?
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, sie hat ja selbst schon einen Solheim Cup spielen dürfen, da war sie ja ein Captain's Pick und hat da auch schon gezeigt, dass sie natürlich durchaus Qualitäten hat. Sie ist ein Wahnsinnstalent, was da in Amerika mal wieder ranreift, ist unglaublich lang übrigens auch vom Tee. Also die hat richtig Kraft und kann das dann da wirklich in enorme Länge umsetzen. Und insofern, klar, also der erste Sieg ist für eine Spielerin sowieso dann immer irgendwie sehr, sehr aufregend und sie sagt so nett mit zu ihrer Art Bucketlist irgendwie, okay, im Playoff habe ich damit jetzt auch endlich mal gewonnen oder habe ich auch gewonnen, habe ich das auch schon mal gemacht. Und das ist natürlich durchaus dann immer eine schwierige Sache, wenn du mit drei Spielerinnen, also wenn insgesamt drei Spielerinnen im Playoff sind, sie war mit zwei anderen Spielerinnen ja noch drin, hast du schon gesagt. Und beim ersten Playoff-Loch, das war ja die 18 nochmal gespielt, hat sich ja nur Celine Herbin dann rausgeschossen tatsächlich mit einem Double Bogey und die anderen beiden haben Birdie gespielt. Dann war nur noch In-kyung Kim übrig, aber das ist auch kein unbeschriebenes Blatt und dass sie da daneben, das Loch 2 war dann, des Playoffs war dann die 17 nochmal, das ist ein paar 4 und dass ihr da dann das Birdie gelungen ist, das ist schon eine Riesenleistung, ich muss schon sehen, ich meine, gut, Ladies European Tour hin oder her, aber das Feld, was da gespielt hat, war natürlich sehr, sehr gut, weil es jetzt auch wirklich das letzte Turnier des Jahres war und ein relativ halbwegs hochdotiert, ich meine, die Herren können nur müde lächeln, aber für die Damen mittelmäßig hochdotiertes Turnier war und insofern ist es da, finde ich, schon ein toller Erfolg für Angel Yin da jetzt sich durchzusetzen, tritt in die Fußstapfen von Lexi Thompson, die ja das Turnier auch schon mal gewonnen hat vor Jahren. Und ich glaube schon, dass es, auch wenn es jetzt fernab der Heimat passiert, oder vielleicht auch gerade weil es dort passiert, ist das ein Riesen-Step für sie und bin mal gespannt, wie das weitergeht bei ihr.
Und ein Step natürlich auch, wenn man 19 ist und sich dann auch von der Mama so ein bisschen emanzipieren kann, denn die Mama, die hat versucht, ein paar Tipps zu geben. Wie hat Angel Yin darauf reagiert?
I don't know. She said something and then I just, okay, whatever.
Ja, einfach mal drüber weggehen. Aber hat ja auch funktioniert. Da braucht man ja vielleicht auf den Rat der Mama auch nicht unbedingt zu hören, wenn es denn auch so klappt mit dem Turniersieg. Also sehr, sehr sympathisches Statement von der jungen Amerikanerin. Und dieses Turnier, du sagst es schon, wirklich gut besetzt, auch aus deutscher Sicht gut besetzt und vor allen Dingen aus deutscher Sicht auch erfolgreich, denn wir haben drei deutsche Damen in den Top 20 mit Olivia Cohn als geteilter Neunter vorneweg.
Genau. Olivia Cohn hat sich, das ist Lehrbuch für sukzessiv verbessert bei dem Turnier. Dann angefangen mit der 71, dann der 70, dann der 69, dann der 68. Ich weiß, was sie in der nächsten Runde gespielt hätte. So mathematisch bin ich dann. Und ist natürlich toll, also dass sie da wirklich die Schlussrunden, die beiden da unter 70 bleiben konnte, dann mit einer -10 insgesamt auf einem geteilten 9. Platz. Aber auch Caroline Lampert mit einem geteilten 15. Bei insgesamt -8. Hat sich auch dann am Wochenende jeweils noch verbessert, ebenso wie übrigens Letizia Rasanderita mit 69-67 bei Caroline Lampert und 69-68 bei Rasanderita. Sind das wirklich tolle Ergebnisse und du musst schon sehen, dass Lampert und Rasanderita, wie oft sage ich es jetzt noch, schwieriger Name, ist so ein bisschen Loriot-esque, die sind immerhin geteilte 15. zusammen mit Brittany Lincecum und Jody Uyarchadov. Also das sind schon nochmal Namen und das finde ich eine tolle Leistung.
Das kann man auf jeden Fall unterstreichen. Leider nicht so gut unterwegs gewesen Anka Lindner, die ist als geteilte 88. am Ende am Cut gescheitert, hatte eine +5 nach zwei Runden zu Buche stehen und Isi Gabser, die lag nach zwei Runden bei +6, hat am zweiten Tag eine 80, mit der sie sich dann endgültig rausgeschossen hat. Also für die endet das Jahr auf der Ladies European Tour dann nicht unbedingt mit dem erhofften Ergebnis, aber insgesamt aus deutscher Sicht ein schöner Abschluss bei diesem Turnier für das Turnierjahr. Ja, und das ist auch der Abschluss hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de für heute. Malte Asmus und Desiree Wolf bedanken sich für euer Interesse. Desiree, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ganz genau.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.